Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jassa und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes des gütigen und barmherzigen guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 14. Dezember 2020, gleich dem 24. Asar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem weiteren Teil der Beitragsreihe Zweiter Schritt der Revolution im Jahr des Produktionssprungs. Bleiben Sie dabei! Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran bestellt französischen Gesandten ein. Iran, Vorschlag zur Lösung der Jemen-Krise liegt noch auf dem Tisch. Boliviens neue Regierung beabsichtigt, die Botschaft in Teheran wieder zu eröffnen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran bestellt französischen Gesandten ein. Iran hat den französischen Botschafter in Teheran, Philippe Thibault, einberufen, um gegen eine Erklärung des Außenministeriums des europäischen Landes zu protestieren, in der die Hinrichtung von Ruhollah Zam, dem Leiter einer berüchtigten konterrevolutionären Webseite, verurteilt wurde. Der Generaldirektor des iranischen Außenministeriums für europäische Angelegenheiten forderte den französischen Diplomaten am Sonntagnachmittag auf, den offiziellen Protest der Islamischen Republik gegen die Erklärung des französischen Außenministeriums zu übermitteln. Der französische Botschafter sagte, er werde die Botschaft der Islamischen Republik an die Verantwortlichen seines Landes weiterleiten. Frankreich reagierte am Samstag mit Wut auf die Hinrichtung der in Paris ansässigen konterrevolutionären Person und sagte, es widerspreche den internationalen Verpflichtungen Irans. Frankreich verurteilt auf das Schärfste diesen schwerwiegenden Verstoß gegen die freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit in Iran, behauptete das Ministerium in seiner Erklärung und beschrieb die Hinrichtung als inakzeptable Handlung. Zam, der früher die Webseite der konterrevolutionären Ahmad News betrieb, wurde am Samstag hingerichtet, nachdem der iranische Oberste Gerichtshof bereits im Juni ein Todesurteil des Islamischen Revolutionsgerichts bestätigt hatte. Seine Webseite Ahmad News verbreitete fieberhaft belastende Inhalte gegen das islamische System Irans und spielte bei den Aufständen in Iran im Winter 2017-2018 eine führende Rolle. Dazu hören Sie, verehrte Damen und Herren, im Anschluss an die Nachrichten einen Nachrichtenbericht. Iran. Vorschlag zur Lösung der Jemen-Krise liegt noch auf dem Tisch. Laut einem rankhohen Assistenten des iranischen Außenministers liegt der Vorschlag der Islamischen Republik Iran zur politischen Lösung der Jemen-Frage immer noch auf dem Tisch. Schon seit Beginn der Offensive auf den Jemen hat sich Iran für eine politische Lösung für den Krieg ausgesprochen und dazu einen 4-Punkte-Plan vorgeschlagen, sagte Ali Asrar Khaji, der Assistent des iranischen Außenministers für politische Angelegenheiten am Sonntag, dem jemenitischen Sender Al-Masira. Khaji fügte hinzu, einige Länder in der Region glaubten, dass sie die Jemen-Frage in 3 oder 4 Monaten militärisch beenden könnten, ohne anderen Konfliktparteien politische Zugeständnisse zu machen. Jetzt, 6 Jahre nach dem Angriff auf den Jemen, haben die Aggressoren ihre Ziele nicht erreicht. Vielmehr ist es dem jemenitischen Volk gelungen, durch die Entwicklung von Präventivmaßnahmen und die Herstellung des Machtgleichgewichts die Machtverhältnisse zu seinen Gunsten zu ändern. Der Assistent des iranischen Außenministers wies darauf hin, dass die Militäroffensive im Jemen die schlimmste humanitäre Krise des Jahrhunderts verursacht hat und erklärte: Wir hoffen, dass die Länder der Region, die Vereinigten Staaten und die Feinde des Jemen verstehen, dass Krieg nicht die Lösung sein kann. Unterstützt von den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und einigen weiteren Ländern hat Saudi-Arabien im März 2015 eine militärische Invasion im Jemen gestartet und eine Land-, See- und Luftblockade über das Land verhängt. Dadurch sind tausende Menschen in diesem Land getötet, verletzt bzw. obdachlos geworden. Boliviens neue Regierung beabsichtigt, die Botschaft in Teheran wieder zu eröffnen. Die neue Regierung Boliviens beabsichtigt, ihre Botschaft in Teheran wieder zu eröffnen, um die Beziehungen des Landes zu anderen Staaten wieder aufzubauen, sagte Außenminister Rogelio Maita. Maita sagte, die Regierung von Präsident Luis Arce wolle die Beziehungen zu Iran, Venezuela, Mexiko, Kuba, Argentinien und Russland wiederherstellen, berichtete der venezolanische Fernsehsender Telesur am Sonntag. Er hob hervor, sein Land sollte versuchen, im Rahmen der Achtung der Souveränität mit allen Ländern der Welt zu interagieren. Unter dem ehemaligen Präsidenten Evo Morales, der im vergangenen November zum Rücktritt gezwungen wurde, pflegten Teheran und La Paz enge bilaterale Beziehungen. Im Juni kündigte die damalige Interimspräsidentin Boliviens, Jeanine Añez, die Schließung der diplomatischen Büros ihres Landes in Iran und in Nicaragua an. Wir haben nichts gegen diese edlen und brüderlichen Länder, die wir respektieren und die Freunde sind, aber wir werden diese Botschaften schließen, um diese Ersparnisse zu retten und in die Gesundheit zu investieren und gegen das Covid-19 einzusetzen, sagte Añez zu jener Zeit. Maita sagte am Sonntag, Bolivien habe während der Añez-Regierung die Beziehungen zu Venezuela, Argentinien, Mexiko, Kuba und Iran abgebrochen und bedauerte die Schritte, die er als politisch motiviert und auf US-Befehl beruhend bezeichnete. Während dieser 11 Monate haben sie uns von der Karte gestrichen. Es war eine unnötige und übertriebene Anspannung und wir sind dabei, diese zu normalisieren, fügte der bolivianische Außenminister hinzu. Aserbaidschan warnt Armenien. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium hat Armenien vor der Nichteinhaltung des Waffenstillstands in Bergkarabach gewarnt. Armenien muss das Friedensabkommen über die Region Bergkarabach und seine internationalen Verpflichtungen einhalten und seine militärischen Aktivitäten in der Region einstellen, teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium am Sonntag in einer Erklärung mit. Zuvor hatten aserbaidschanische und russische Behörden den armenischen Militärkräften einen Verstoß gegen den Waffenstillstand vorgeworfen. Die staatliche Sicherheitsorganisation und das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan gaben am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass bei Angriffen und Sabotageaktionen der noch in der Region Bergkarabach verbliebenen armenischen Militärkräfte 4 aserbaidschanische Soldaten getötet und 3 weitere verletzt worden seien. Auch nach der Unterzeichnung einer trilateralen Erklärung zum Waffenstillstand in Bergkarabach durch die Präsidenten Russlands und Aserbaidschans und den armenischen Ministerpräsidenten sind einige militärische Gruppen Armeniens noch in der Region verblieben, hieß es in der Erklärung weiter. Nach 6-wöchigen schweren Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan war unter russischer Vermittlung am 9. November ein Waffenstillstandsabkommen erzielt worden. Das Abkommen gab Gebiete in Bergkarabach und den umliegenden Regionen, die bei den jüngsten Kämpfen unter Kontrolle der armenischen Truppen geraten waren, an Aserbaidschan zurück. Syrische Armee findet im Süden von Israel hergestellte Waffen. Am Sonntag beschlagnahmten syrische Regierungstruppen in einer südlichen Region des Landes eine große Menge Waffen und Munition, von denen viele von Israel hergestellt wurden. Die beschlagnahmten Waffen wurden in ehemaligen Hochburgen von Takfiri-Terroristen gefunden, die vom Ausland unterstützt und gesponsert wurden. Sie umfassten schwere und leichte Waffen sowie ein unbemanntes Luftfahrzeug. Dutzende automatische Gewehre, Scharfschützengewehre, 23mm und 12,7mm Maschinengewehre, Schulterraketen, Granaten mit Raketenantrieb, verschiedener Kaliber und mehr als 300 Metallkugeln gehörten ebenfalls zu den beschlagnahmten Waffen. Die syrische Armee hat in der südlichen Provinz Daa und in anderen Teilen des Landes mehrere Waffen gefunden, nachdem sie die Takfiri-Terroristen besiegt hatte. Die Provinz Daa hat eine große Bedeutung, da sie der Geburtsort des 9 Jahre alten Syrien-Konflikts war und die Regierungstruppen im Rahmen einer groß angelegten Säuberungsaktion nach der Befreiung von Daa im Jahr 2018 immer noch Waffen in diesem Gebiet finden. Russland kritisiert Vorhaben der USA, Marokkos Souveränität über die Westsahara anzuerkennen. Die Anerkennung der Souveränität Marokkos über die Westsahara durch Washington könnte laut dem russischen Außenministerium die Bemühungen der Vereinten Nationen zur Lösung des Konflikts behindern und eine neue Spirale der Gewalt in der Region auslösen. Laut der Nachrichtenagentur TASS gab das russische Außenministerium in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung bekannt, mit dieser Entscheidung will die Regierung von Donald Trump die Rahmenbedingungen und Grundlagen des Völkerrechts über die Bestimmung des endgültigen und international anerkannten Status der Westsahara durch ein Referendum in diesem Gebiet schwächen. Das russische Außenministerium bekräftigte, dass die Lösung der Westsahara-Krise lediglich in der Wiederaufnahme von direkten Verhandlungen zwischen Marokko und der Polisario unter UN-Vermittlung bestehe. Am Donnerstag teilte US-Präsident Donald Trump im Rahmen seiner Einmischungspolitik auf Twitter mit, Marokko und Israel hätten sich auf die Aufnahme vollständiger diplomatischer Beziehungen geeinigt. Die USA wollen ihrerseits Marokkos Souveränität über die Westsahara anerkennen. Die Westsahara ist ein Territorium an der Atlantikküste Nordwestafrikas. Seit mehr als 35 Jahren besteht ein Konflikt zwischen Marokko und der Polisario-Front über den Status des Territoriums. Marokko sieht die Westsahara als untrennbar mit dem eigenen Staatsgebiet verbundenes Gebiet an. Lockdown in Deutschland, um Wachstum des Virus einzudämmen. Deutschland hatte Pläne für eine teilweise Sperrung am Mittwoch angekündigt, da Europas größte Volkswirtschaft mit einem Anstieg der Coronavirus-Infektion zu kämpfen hat. Die zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regionalführern der 16 Bundesstaaten am Sonntag vereinbarten Eindämmungsmaßnahmen sollen vom 16. Dezember bis zum 10. Januar in Kraft treten. Unter den Einschränkungen werden nicht wesentliche Geschäfte und Schulen geschlossen und Versammlungen werden über das neue Jahr verboten. Unternehmen wurden außerdem aufgefordert, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten oder längere Ferien anzubieten. Die deutsche Bundeskanzlerin sagte, die Maßnahmen seien notwendig, um das exponentielle Wachstum der Coronavirus-Fälle zu stoppen. Heute sei nicht der Tag, um zurückzublicken oder zu sehen, was hätte sein können, sondern um das Notwendige zu tun, fügte Merkel hinzu. Sie wies auf die vielen Todesfälle hin und betonte den dringenden Handlungsbedarf. Deutsche Minister und Regionalführer kündigten am Freitag an, dass das Land vor Weihnachten strengere Coronavirus-Beschränkungen auferlegen müsse, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 5 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 2 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandar Abbas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, der Titel unseres heutigen Nachrichtenberichts lautet »Verteidigung eines anerkannten Terroristen verrät Heuchelei Europas«. Europas jüngster empörender Ausdruck des Mitgefühls für einen anerkannten Terroristen verrate laut Iran eindeutig seine Heuchelei. Der Sprecher des Außenministeriums, Said Khatibzadeh, äußerte sich am Sonntag vor Reportern, nachdem die Europäische Union, Deutschland und Frankreich dem verurteilten konterrevolutionären Ruhollah Zam, der am Samstag hingerichtet wurde, großes Mitgefühl entgegengebracht hatten. Khatibzadeh sagte, die EU und ihre Mitglieder unterstützten solche Verbrecher, während sie sich weigerten, sich bei der iranischen Nation für ihre Rolle bei unzähligen Terroranschlägen zu entschuldigen, die seit Jahren gegen die Iraner gerichtet sind. Ihre scheinheiligen Aussagen seien daher in den Augen des iranischen Volkes und der iranischen Regierung wertlos, fügte der Sprecher hinzu. Zam, der Leiter der konterrevolutionären Ahmad News-Webseite, wurde unter anderem wegen Korruption auf Erden hingerichtet. Seine Webseite verbreitete falsche Inhalte gegen das islamische System Irans und beleidigte die Heiligkeiten des Landes. Khatibzadeh sagte, die Europäer hätten Zam als Journalisten bezeichnet und fragte, wie er sich trotz seiner zahlreichen gewaltsamen und subversiven Aktionen als Journalist hätte qualifizieren können. Nach welchem Standard kann das beibringen, wie man Feuerbomben herstellt, das Entwickeln von Plänen für Straßenschlägereien, die Zusammenarbeit mit ausländischen Regierungen und Geheimdiensten mit dem Ziel, die politische Struktur Irans zu stürzen und kriminelle bewaffnete Aktivitäten zu fördern, als Journalismus bezeichnet werden, fragte Khatibzadeh. Die Europäische Union hat behauptet, Teheran habe das Recht des Verurteilten auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzt und beschuldigte Iran, erzwungene Geständnisse im Fernsehen zu verwenden. Deutschland äußerte separat Schock über die Umstände, unter denen Zam verurteilt wurde, und über das, was es als Entführung aus dem Ausland bezeichnete. Frankreich beschrieb die Hinrichtung als barbarische und inakzeptable Handlung. Am Sonntag bestellte die Islamische Republik den deutschen Botschafter in Teheran, der als turnusmäßiger Vertreter der EU in der Islamischen Republik fungiert, und seinen französischen Amtskollegen ins Außenministerium ein, um gegen ihre zudringlichen Erklärungen zur Unterstützung des Terroristen zu protestieren. Die europäischen Gesandten wurden daran erinnert, dass Europa darauf bestanden hatte, den Terroristen als Journalisten zu bezeichnen, obwohl er mit dem französischen internen Sicherheitsdienst zusammengearbeitet, dessen Schutz erhalten, engen Kontakt zur israelischen Spionageagentur Mossad gepflegt, sensible nationale und militärische Informationen gesammelt und diese mit bestimmten ausländischen Geheimdiensten ausgetauscht hatte. Der Sprecher zählte unterdessen eine lange Liste der Unterstützung der europäischen Länder für Terrororganisationen auf, die eine dunkle Geschichte tödlicher Operationen gegen das iranische Volk und die iranischen Funktionsträger haben. Europäische Länder bieten Mitgliedern von iranfeindlichen Terroristengruppen wie der Terrororganisation Mujahedin-e-Khalq oder Munafirin, Al-Ahwaziyya und Tundar Asyl, Staatsbürgerschaft und andere Unterstützungen an. Die Munafirin haben in den letzten 4 Jahrzehnten tausende iranische Zivilisten und Staatsmänner getötet. Die separatistische Al-Ahwaziyya-Gruppe tötete 2018 25 Menschen bei einem Terroranschlag im Südwesten Irans, und Tundar, eine in den USA ansässige Terrororganisation, griff 2008 ein religiöses Gemeindezentrum in der südiranischen Stadt Shiraz an und tötete 14 Menschen. Dies ist eine historische Tragödie, bei der Europa den Terrorismus aufgrund seiner Interessen in gute und schlechte unterteilt hat und ihn selektiv im Einklang mit seinen Zielen einsetzt, sagte Khatibzadeh. Es ist dieser sehr unmenschliche Ansatz, der den anhaltenden Teufelskreis von Hass, Gewalt und Terrorismus einheizt, fügte er abschließend hinzu. Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir haben inzwischen mit der Erläuterung der Sure Josiah begonnen und möchten dieses Mal die Verse 9 bis 14 dieser Sure 45 besprechen. Die ersten drei Verse, Verse 9 bis 11, beinhalten Folgendes.
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ.
Und wenn er etwas von unseren Zeichen kennenlernt, macht er sich darüber lustig. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Hinter ihnen wartet die Hölle, und es nützt ihnen nicht, was sie erworben und auch nicht, was sie sich anstatt Allahs zu Schutzfreunden genommen haben. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Dies, der Koran, ist eine Rechtleitung, und diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn verleugnen, für sie wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben. In den vorherigen Versen ging es um jene Leute, die die Zeichen Gottes hören und sie kennen, aber aus Überheblichkeit nicht bereit sind, sie zu akzeptieren. Sie leugnen hartnäckig die Wahrheit und konfrontieren mit ihr. Im Anschluss daran heißt es nun weiter, dass sie sich sogar über die Verse Gottes lustig machen und den Propheten und die Gläubigen herabsetzen. Gott wird sie im Diesseits und Jenseits erniedrigen. Im Jenseits wird ihnen nichts von alledem, was sie besitzen, nützen, und niemand von den Leuten, auf die sie sich im Leben gestützt haben, anstatt bei Gott Schutz zu suchen, wird ihnen helfen können. In dem Moment werden sie sich ihres Elends bewusst werden. Sie sehen sich der Strafe Gottes gegenüber, alleine und ohne irgendwelchen Schutz. Dann heißt es im Vers 11 weiter, dass der Koran den rechten Weg weist. Er trennt Recht und Wahrheit von Unrecht und Lüge, erhält das Leben und bringt diejenigen, die den Weg Gottes gehen, zum Ziel. Der Vers 11 warnt zugleich diejenigen, die nicht an die Zeichen Gottes glauben, vor harter, schmerzlicher Strafe. Wir möchten Folgendes anmerken. Erstens, Gottes Strafen sind der Art der Sünde angemessen. So ist zum Beispiel Erniedrigung die richtige Antwort auf Verspottung. Zweitens, die Ungläubigen suchen im Leben bei Reichtum, Macht und ihren Freunden und Unterstützern Halt, aber diese werden ihnen am jüngsten Tag nichts nützen. Drittens, wer die Rechtleitung durch Gott beiseite lässt, handelt sich eine Erniedrigung ein, die er am jüngsten Tag zu spüren bekommt. Die beiden nächsten Verse 12 und 13 besagen:
Allah, الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Allah ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit die Schiffe darauf auf seinen Befehl fahren und damit ihr für euren Unterhalt nach etwas von seiner Gnadenfülle trachtet, auf das ihr dankbar sein möget. Und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles von sich aus. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Diese Verse weisen auf weitere Zeichen für den einen Gott im Dasein hin. Zum Beispiel den Hinweis darauf, dass die Menschen mit ihren Schiffen die Meere befahren können. Diese Möglichkeit hat Gott durch ein entsprechendes natürliches Gesetz für das Wasser geschaffen, das als archimedisches Prinzip bekannt ist und dank dessen ein Schiff, trotz es mit vielen Passagieren und mit Gütern beladen ist, nicht im Wasser versinkt. Wer hat das Wasser für die Schiffe so geschaffen, dass sie auf ihm schwimmen und von einem Land zum anderen fahren können? Wer schickt den Wind für die Segelschiffe? Es fällt auf, dass trotz aller Fortschritte der Menschheit und dem Bau vieler Fortbewegungsmittel wie Eisenbahn, Kraftfahrzeuge und Flugzeug noch immer der größte Teil des Güterverkehrs durch Schiffe und übers Meer stattfindet. Im Gegensatz zu den Straßen- und Eisenbahnschienen bedürfen die Schifffahrtswege keiner Instandhaltung. Sie müssen auch nicht erst errichtet werden, sondern stehen immer der Menschheit problemlos zur Verfügung. Nicht nur die Meere, sondern alle natürlichen Erscheinungen auf der Erde und im Himmel, wie die Sonne und der Mond, Wind und Regen, unterirdische Ressourcen, Wälder, Täler und Berge, hat Gott in den Dienst der Menschen gestellt, damit sie sie nutzen. Alle diese Gaben kommen von Gott. Er hat sie uns zur Verfügung gestellt. Zweifelsohne gehört es zu den Zeichen Gottes, dass das Dasein dem Menschen unterworfen wurde. Wir fügen hinzu. Erstens. Gott hat das ganze Dasein den Menschen dienstbar gemacht, damit sie es nutzen. Aber es gibt Menschen, die nicht bereit sind, Gott auch nur dafür Dankbarkeit zu zeigen. Zweitens, der Islam spornt den Menschen dazu an, nach einem Lebensunterhalt zu streben. Weltliches Wohl steht also nicht im Widerspruch zur Religiosität. Drittens, die Vertiefung in die verschiedenen Daseinserscheinungen bringt uns Gott nahe und ruft in uns einen Glauben hervor, der auf Wissen und Erkenntnis fußt. Schließlich besprechen wir noch den Vers 14 der Sure 45, Sure Jasia, nämlich:
قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
O Prophet, sag zu denjenigen, die glauben, sie sollen denjenigen vergeben, die nicht Allahs Tage erhoffen, auf dass er einem jeden Volk das vergelte, was sie erworben haben. Angesichts der Überheblichkeit der Ungläubigen gegenüber den Zeichen Gottes und ihrem Beharren auf falschen Ansichten enthält der obige Vers 14 der Sure 45 die Empfehlung, von ihnen abzulassen. Die Gläubigen sollen nicht mit den sturen Leugnern des Jenseits diskutieren, sondern sie Gott überlassen. Er wird sie entsprechend behandeln. Es gibt Leute, die aus Unwissenheit Götzen anbeten und ungläubig sind. Mit ihnen sollen die Gläubigen großmütig umgehen, damit sie sich nicht noch mehr von der Wahrheit entfernen. Dieses gute Verhalten und die Nachsicht gegenüber ihnen wird vielleicht sogar den einen oder anderen von ihnen wachrufen und sie für den Glauben an die Religion Gottes gewinnen. Aber bei jenen Ungläubigen, die absichtlich und aus Starrsinn nicht bereit sind, die Wahrheit anzuerkennen, bedeutet der Abbruch von Diskussionen mit ihnen, dass die Gläubigen sie ignorieren und sich selber überlassen. Folgende Anmerkungen können nützlich sein. Erstens, das Verhalten gegenüber Gegnern ist je nach deren Zustand und der Situation der Gläubigen verschieden. Manchmal müssen die Gläubigen ihnen gegenüber Milde zeigen, manchmal müssen sie ihnen Widerstand leisten und manchmal sollen sie, je nachdem wie die Umstände sind, sich von ihnen abwenden und sie Gott überlassen. Zweitens, die Strafe Gottes erfolgt entsprechend unserer Handlungen. Jenen Handlungen, die zu unserem Lebensstil geworden sind und an denen wir festhalten.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Cengiz Habibian mit dem Titel Musalmanan, auf Deutsch Muslime. Viel Vergnügen!
شادی آر می آید روید ای جمله صورت ها که صورت های نو آمد علم ها تان نگون گردد که آن بسیار می آید در و دیوار این سینه همیدن انبودی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمان سرگیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمان وار می آید موسیقی
إيانا وإياكم وإن طفتم حوالينا وأنتم نور عينانا فلا تستيئسوا منا فإن العيش حياكم مسلمانا مسلمانا مسلمانی ز سرگیری که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سرگیری که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمان وار می پنداری که اون چون تو از این خمار می آید چه نور است این چه تاب است این چه ماه و آفتاب است این مگر آن یار قلب جو ز کوه قار می آید ربیده جمله صورت ها که صورت های نو آمد علم ها تا نگون گردد که آن بسیار می آید در و دیوار این سینه همی در رد انبوهی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سرگیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سرگیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمان وار می
Liebe Zuhörer, es folgt ein weiterer Teil der Beitragsreihe Zweiter Schritt der Revolution im Jahr des Produktionssprungs. Die russische Wirtschaft bewegt sich in Richtung der Verringerung der Abhängigkeit von ihren Ölressourcen. Diese Entwicklung ist im Jahr 1399, also 2020, angesichts des Jahresmottos Jahr des Produktionssprungs mit größerer Geschwindigkeit vorangegangen.
Diese Strategie hat erhebliche Auswirkungen auf die Erhöhung der Deviseneinnahmen aus dem Handel mit Nichtölprodukten gehabt. Statistiken zeigen, dass der gesamte Außenhandel Irans im Jahr 2019 mehr als 41 Milliarden US-Dollar betrug und die Importe 47 Milliarden US-Dollar erreichten. Dieser Trend wurde 2020 trotz des maximalen Drucks der USA und der starken Sanktionierung nicht gestoppt und ging mit höheren Indikatoren im Nichtölhandel einher. Hamid Zadboom, der Leiter der iranischen Handels- und Entwicklungsorganisation, sagte diesbezüglich: In diesem Jahr wurden trotz der Verschärfung der Sanktionen und Handelsbeschränkungen rund 134 Millionen Tonnen Exporte und 35 Millionen Tonnen Importe getätigt. Dabei waren mehr als 85% der importierten Waren Rohstoffe, Maschinenbauteile für Produktionslinien sowie Zwischenprodukte. Diese Indikatoren zeigen, dass sich die iranische Wirtschaft vom Verkauf von Rohstoffen wegbewegt und dass die Deviseneinnahmen des Landes nun auf Nichtölexporte ausgerichtet sind, um die Produktion anzukurbeln. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, verwies in einer Rede anlässlich des Opferfestes auf die Ziele der US-Sanktionen hin und erklärte, die USA verfolgen mit den Sanktionen gegen Iran ein kurzfristiges, ein mittelfristiges sowie ein langfristiges Ziel. Ihr kurzfristiges Ziel sei es, das iranische Volk gegen seine Regierung und Staatsordnung aufzubringen, es zu erschöpfen und zu verwirren. Ihr mittelfristiges Ziel beabsichtige, das Land daran zu hindern, Fortschritte zu machen. Und mit ihrem langfristigen Ziel wollten sie, dass die Wirtschaft des Landes zusammenbreche. Und wenn die Wirtschaft eines Landes vollständig zusammenbreche, könne dieses Land natürlich nicht überleben. Das Revolutionsoberhaupt stellte fest, dass die Sanktionen zwar Probleme verursacht hätten, aber nicht alle Probleme mit den Sanktionen zusammenhängen. Diesbezüglich sagte er: Einige unserer Probleme hängen mit unseren Schwächen im Management des Landes zusammen, andere mit der Corona-Pandemie und ein Teil wurde durch die Sanktionen bewirkt. Die Bezeichnung des iranischen Sonnenjahres 1399 als Jahr des Produktionssprungs wurde vom Revolutionsoberhaupt zu einer Zeit vorgenommen, als die USA schon 2 Jahre lang die Sanktionen verschärften, um den Lebensunterhalt und den Arbeitsmarkt in Iran zum Ziel zu nehmen und um dem Land auf diese Weise zu schaden. Obwohl dieser Druck Iran Schwierigkeiten und Defizite brachte, hat es aber auch eine neue Möglichkeit geschaffen, die Wirtschaft vor absoluter Abhängigkeit zu bewahren und ihre Anfälligkeit für wirtschaftliche Schocks zu verringern. Somit hat Iran versucht, sich auf Widerstandsökonomie und seine internen Kapazitäten zu konzentrieren, um den auferlegten Wirtschaftskrieg entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang gewinnt der Produktionssprung an Bedeutung, da die Produktion die Grundlage und Stärke der Wirtschaft und des Exportes und somit für das Wachstum der Wirtschaft des Landes von großer Relevanz ist. Exporte ebnen nicht nur den Weg für die Steigerung der Inlandsproduktion, sondern spielen auch eine sehr wichtige Rolle bei der Nutzung der Rohstoffe durch inländische Produzenten. Mit anderen Worten ist der Produktionssprung eine Voraussetzung für das Exportwachstum. Aus diesem Grund versuchen viele Länder, die Abhängigkeit von Importen zu verringern, indem sie die heimische Industrie unterstützen und den Weg für mehr Beschäftigung ebnen. Beispielsweise haben der Irak und Syrien in den letzten Jahren Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz ihrer Industrie ergriffen und die Einfuhr von Waren, die im Inland produziert werden können, verboten oder diese mit höheren Zöllen belegt. In diesem Zusammenhang führt Syrien ein Programm mit der Bezeichnung Umwandlung von Importen in Produktion durch, bei dem einige Importwaren zur Unterstützung der heimischen Industrie mit höheren Zolltarifen belegt werden. Das iranische Ministerium für Industrie und Bergbau hat für den Ausbau der Nicht-Öl-Exporte die Stärkung des verarbeitenden Gewerbes im Land priorisiert. Statistiken zeigen, dass derzeit mindestens 30% der vorhandenen kleinen und mittleren Produktionseinheiten in Industriegebieten des Landes aktiv sind. Auch große Industrieanlagen Irans sind nur halb aktiv. Die Verlegung oder der Export von Produktionslinien ist eine der Möglichkeiten zur Entwicklung der inländischen Industrie. Der Export von Industrie und Technologie kann je nach Bedarf der Länder in der Region zu einem Produktionssprung in ihrer heimischen Industrie führen. Das iranische Ministerium für Industrie und Bergbau hat für das Jahr 2020, 1399, ein Exportvolumen von 42 Milliarden US-Dollar prognostiziert, das durch die Stärkung der Handelsinfrastruktur und die Erleichterung des Exports erreicht werden soll. Statistiken zeigen, dass von den Gesamtexporten in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019, also 1398, 60%, das heißt mehr als 24 Milliarden US-Dollar, nur an 15 Nachbarländer gingen. Natürlich beachtet Iran auch die Märkte der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, Eurasiens, Chinas, Indiens, sowie auch die afrikanischen Märkte, und versucht mit aktiver Wirtschaftsdiplomatie die Exporte zu steigern und neue Exportmärkte zu finden. Diese Beziehungen sind vor allem in dem gegenwärtigen Kontext von großer Bedeutung, in dem die Vereinigten Staaten versuchen, die Islamische Republik Iran durch die Verhängung von Sanktionen zu isolieren und ihre Ansicht nach großen Schwierigkeiten auszusetzen. Angesichts der Tatsache, dass die geopolitische Position Irans eine einzigartige Position ist und sich sehr gut für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung eignet, bietet die Strategie des Produktionssprungs neue Möglichkeiten zur Stärkung und Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und zur Steigerung der Exporte. Das Erreichen langfristiger wirtschaftlicher Ziele hängt natürlich davon ab, dass alle verfügbaren Kapazitäten genutzt werden.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.
Thank you.